Schön, euch zu sehen. Ich freue mich, mit euch heute wieder Gottes Wort aufzuschlagen. Und wir werden was ganz Spannendes sehen. Wahrscheinlich die meisten von euch kennen dieses Gleichnis, kennen diese Verse. Im Hauskreis haben wir letzten Dienstag diese Verse zusammen durchgenommen. Aber ich will dich heute Morgen ermutigen, mal zuzuhören. Mal nicht nur einfach nur hinhören, so, ach, was passiert denn hier, was erzählt er da vorne, sondern mal hinzuhören und sagen, Jesus, zeig mir, was du mir heute Morgen sagen möchtest. Und ich lade dich ein, das jetzt auch im Gebet gleich mit einem kräftigen Amen, das nochmal deutlich zu machen. Wenn es dein Anliegen ist, Gottes Wort zu hören, was offen zu sein für das, was er dir sagen will, mit einem kräftigen Amen abzuschließen. Danke, Herr Jesus, dass wir dein Wort haben, dass wir darin lesen dürfen. Und ich bitte dich, dass du unsere Ohren öffnest, unsere Herzen öffnest, dass wir hören dürfen, was du uns heute Morgen sagen möchtest. Amen. Ich lade euch ein, das Markus-Evangelium aufzuschlagen. Letzte Woche sind wir weitergegangen auf dem Gemeindetag draußen bei der Grillhütte und durften weiter gucken, was passiert hier in Markus. Was macht Jesus? Und hatten gesehen, wer zur Familie Gottes gehört. Zur Familie Gottes gehört diejenigen, die das tun, was Jesus beauftragt. Den Willen Gottes tun. Die gehören zur Familie Gottes dazu. Und was für ein Privileg ist das für uns, zu wissen, wir tun das, was Gott möchte und wir sind nicht einfach nur irgendjemand, sondern wir dürfen zur Familie Gottes dazugehören. Und wir wollen weitermachen im Markus-Evangelium. Markus Kapitel 4. Da haben wir es. Als Jesus wieder einmal am See lehrte, versammelten sich eine so große Menschenmenge um ihnen, dass er sich in ein Boot setzte, so konnte er vom See aus zu der ganzen Menge sprechen, die sich am Ufer befand. Jesus lehrte sie vieles und er gebrauchte dazu Gleichnisse. Wir sind wieder unterwegs mit Jesus. Jesus ist am See unterwegs und diese ganze Menschenmenge kommt zusammen und wollen hören, was hat er zu erzählen, was hat er zu sagen. Die kommen nicht, weil sie denken, oh, ich will irgendein Wunder wieder miterleben, sondern weil sie merken, und das hatten wir schon in anderen Predigten von Markus deutlich gehört, sie kommen, weil sie Jesus hören möchten. Sie wollen hören, was hat er mir zu sagen, was für eine Botschaft bringt er mit. Und wir wissen aus den vorherigen Kapiteln, da sind Leute dabei, die sagen, ey, super, da bin ich voll mit dir, Jesus. Und wir haben Leute dabei, die sagen, ey, warte mal, das, was du da sagst, du hast doch bestimmt irgendeinen Vogel da drin. Das kann nicht sein. Und wir haben jetzt hier wieder diese Menschenmenge zusammen. Und Jesus sagt, hey, weißt du was, damit die mich alle hören, ich setze mich aufs Boot. Meine Jünger, bringt mich ein bisschen mal ein paar Meter weiter raus, dass die Leute nicht alle so genau face-to-face vor mir stehen, sondern dass sie Abstand haben und dass sie mich auch hören können. Also aus akustischen Gründen setzt er sich auf das Boot und spricht zu ihnen, die Leute, die am Ufer sind. Jesus lehrt sie vieles und er braucht Gleichnisse dazu. Und unter anderem sagte er, hört zu, ein Bauer ging aufs Feld, um zu säen. Beim Ausstreuen der Saat fiel einiges auf den Weg, da kamen die Vögel und pickten es auf. Einiges fiel auf felsigen Boden, der nur von einer dünnen Erdschicht bedeckt war. Weil die Saat dort so wenig Erde hatte, ging es sie rasch auf. Als dann aber die Sonne höher stieg, wurden die jungen Pflanzen versenkt. Und weil sie keine kräftigen Wurzeln hatten, verdorrten sie. Einiges fiel in Dorngestrüpp und die Dornsträucher überwucherten und erstickten die Saat, sodass sie keine Frucht brachten. Und einiges fiel auf gutem Boden, ging auf, wuchs und brachte Frucht, 30-fach oder 60-fach oder sogar 100-fach. Jesus schloss mit den Worten, wer Ohren hat und hören kann, der höre. Ein Bild, was in der damaligen Zeit total gängig war. Vielleicht viel mehr, als wie es uns heutzutage geht. Die meisten von uns sitzen irgendwo am Schreibtisch. Gartenarbeit ist vielleicht dem einen oder anderen wahrscheinlich sehr fremd. Wir hatten zu Hause mal versucht, mit so einem Blumenkasten ein paar Pflanzen zu züchten. Naja, länger als ein halbes Jahr haben die auch nicht überlebt. Aber das, was Jesus hier gebraucht, Jesus nimmt ein Bild aus dem normalen Alltag. Das, was jeder kennt. Das vom Sehen. Ein Bauer, der aufs Feld geht und sein Feld bestellt. Und zeigt vier verschiedene Möglichkeiten, wie das Ganze abläuft. Wir müssen uns das so vorstellen, wenn dieser Bauer aufs Feld geht, der hat einen schönen Sack mit Saatgut und der läuft rum und dann verteilt er das. Einfach aus der Hand, aus dem Handgelenk, wie bei einer Frisbee oder so, verteilt er das aufs ganze Feld. Der Boden, auf dem er unterwegs ist, ist wahrscheinlich, was auch üblich war zu der damaligen Zeit, ein ungepflügter Boden. Das heißt, ein Boden, der nicht bearbeitet wurde, der nicht umgekrempelt wurde, sondern der einfach wahrscheinlich schon gut genug war, dass man gesagt hat, hey, man streut jetzt hier einfach die Saat aus. Und jetzt haben wir vier Möglichkeiten, was passiert. Die erste Möglichkeit, die Vögel, die kommen. Ey, natürlich, welcher Vogel, der das sieht, denkt nicht, oh super, das ist ja ein super Häppchen, was ich da mir gleich holen kann. Und die Vögel kommen und die fressen die Körner auf. Das zweite Bild, was Jesus hier verwendet, ist, dass es schnell aufgeht. Es wächst und die Sonne kommt und es verdorrt sofort, weil es keine tiefen Wurzeln hat. Das Problem ist bei einem ungepflügten Boden, dass die Steine, die tief unten, oder die nicht an der Oberfläche, sondern tief unten sind, dass sie gar nicht an die Oberfläche kommen, sondern dass nur vielleicht ein bisschen Erde und da ist der Stein darunter. Und die Pflanzen haben nicht viel Erde. Durch die Sonne, durch die Trockenheit wird das Wachstum, es fängt an zu wachsen, aber bevor es richtig losgeht, geht es wieder ein. Die dritte Möglichkeit, die Jesus hier zeigt, ist mit den Unkraut, mit den Dornen, wo die Saat unter den Dornen ist. Sie wachsen zusammen auf und die Dornen sind aber schneller und verhindern das Wachstum. Weniger wahrscheinlich scheint es hier, dass dieser Landwirt, dieser Bauer das Dulden von dornigen Gestrüpp einfach zulässt. Wahrscheinlich müssen wir uns das vorstellen, weil für uns ist ja klar, ey, wenn da ein Megadorn und Gestrüpp ist, das reißen wir raus, bevor wir da was sehen. Das ist ja logisch. Wahrscheinlich ist das bei diesem Feld so gewesen, in diesem Bild kann man sich das so vorstellen, dass es ganz kleine Wurzeln waren. Vielleicht noch gar nicht so zu sehen, was für Gestrüpp, was noch dabei herauswächst. Oder es war so wenig, dass der Bauer sagte, ach, so what? Das bisschen, das macht nicht viel aus. Am wahrscheinlichsten ist es, dass er es noch nicht gesehen hat oder dass es so klein war, dass man es nicht sehen konnte. Er hat es geduldet und wir sehen das Resultat. Der Ort, in dem wir heute Morgen auch zustimmen, wenn das Feld voll wäre mit dem ganzen Unkraut, das müsste erstmal raus, damit es gute Frucht bringen kann. Und die vierte Möglichkeit, die Jesus uns hier zeigt, die Saat geht auf, es wächst und es bringt viel Frucht. Und Jesus endet hier mit einer Mahnung, nicht nur einfach so, ja, ich höre was so ein bisschen zu, sondern mal genau hinzuhören. Was sagt Jesus hier? Mal versuchen zu überlegen, festzustellen, worum geht es hier? Und zu merken, dass es hier nicht darum geht, einfach so ein bisschen hier, ihr lieben Israeliten, ich erkläre euch jetzt mal, wie man ein Feld bestellt. Nein, das ist nicht Jesus seine Intention. Das ist nicht seine Absicht. Sondern er hat noch eine viel tiefere Absicht dabei. Und nachdem er das Ganze erzählt hat, entlässt er die ganzen Leute und wir haben einen kleinen zeitlichen Sprung. Und dann lesen wir ab Vers 10, als die 12 und die anderen, die zum Jüngerkreis gehörten, mit Jesus alleine waren, fragten sie ihn nach der Bedeutung seines Gleichnisses. Da sagte er zu ihnen, euch ist es von Gott gegeben, das Geheimnis seines Reiches zu verstehen. Den Außenstehenden aber wird alles nur in Gleichnissen verkündet. Denn mögen sie auch sehen, sie sollen nichts erkennen. Und mögen sie auch hören, sie sollen nichts verstehen, damit sie nicht etwa umkehren und ihnen vergeben wird. Wer genau diese Verse liest, der wird erstmal merken, so, wow, krass, Jesus, was sagst du hier? Das passt nicht ganz so zu dem überein, was wir sonst in der Bibel und sonst von Jesus hören. Aber gehen wir mal Schritt für Schritt hier gerade durch. Wir haben die Leute, die sind entlassen, die Zuhörer, und Jesus und seine Jünger sitzen jetzt zusammen. Nicht nur die 12, sondern wahrscheinlich noch eine ganze Schar dazu, die Jesus auch mit nachfolgten. Und Jesus kommt zu ihnen und sagt, euch ist von Gott gegeben, das Geheimnis seines Reiches zu verstehen. Erst jetzt wird auch vom Text deutlich, dass das Hauptthema nicht der Ackerfeld ist, sondern das Hauptthema, worum es hier geht, ist Gottes Herrschaft. Es betrifft sein Reich. Euch ist das Geheimnis des Königreichs Gottes gegeben. Das Kommen des Königreichs ist nicht, wie erwartet, was viele Israeliten dachten, eine politische Sache, eine soziale Sache, sondern die Herrschaft Gottes setzt an die Wurzeln allen Übels, nämlich an den Innersten des Menschen in seiner Beziehung zu Gott, wo deutlich wird, hier geht es nicht um ein Feld, sondern hier geht es um die Menschen. Es geht um Gottes Königreich, ans Innerste des Menschen, wo der Mensch dazugehören soll. Das war zwar das Geheimnis wird aber nun durch Jesus offenbart. Und ey Leute, für uns ist das was Selbstverständliches. Für uns ist selbstverständlich, dass wir die Bibel haben, dass wir dieses Geheimnis lesen können danach. Aber was ist mit den ganzen Leuten, die davor waren? Die wussten, die Propheten, die wussten, hey, da kommt irgendwas Großes. Da ist ein Geheimnis, was Jesus noch vorhält, was Gott noch uns vorhält. Und die Propheten, wo wir davon lesen, sie suchen danach. Sie wollen es wissen. Und wir haben das Vorrecht, nach Jesus zu leben und zu wissen, was Jesus hier sagt. Was Jesus uns hier mitgeben möchte, was er meint. Ein Geheimnis, was Tausende von Menschen, Millionen von Menschen nie zu ihrer Lebzeit gehört haben. Und wir haben das Vorrecht, das zu erfahren. Zu erfahren, was Gott vorhat, dass Jesus das Königreich Gottes aufbaut. Jesus macht aber auch hier in dem Text deutlich, es ist euch von Gott gegeben, das Geheimnis seines Reiches zu verstehen, den Außenstehenden aber wird alles nur in Gleichnissen verkündigt. Jesus macht hier schon ganz klar, es gibt die Leute, die innen sind und es gibt die Leute, die draußen sind. Und Jesus unterscheidet hier ganz klar die Leute, die glauben, die Jesus nachfolgen. Das sind die Leute, die drinnen sind. Das sind die Leute, die bei Jesus sind. Und die Leute, die draußen sind, sind die vielleicht, die ein bisschen was hinhören, die darüber vielleicht mal ein bisschen nachdenken, aber ihm nicht glauben. Und das ist wichtig, dann den nächsten Teil, den nächsten Vers zu verstehen. Denn mögen sie auch sehen, sie sollen nichts erkennen, und mögen sie auch hören, sie sollen nichts verstehen, damit sie nicht etwa umkehren und ihnen vergeben wird. Wenn wir ein Kapitel davor gucken, da haben wir die Situation, dass die Pharisäer, dass das Volk zu Jesus kommt und auf einmal sagen, Jesus, du bist nicht der du sagst, sondern du bist besessen. Du bist von einem Dämon besessen. Das ist das, was sie ihm vorwerfen, dass er zu Satan gehört, dass er nicht zu Gott gehört. Innerlich, sie wollen nicht glauben. Sie wollen nicht. Und hier macht Jesus ganz klare Trennung. Die Leute, die draußen sind, die hartherzig sind, die nicht glauben wollen und die glauben. Damit sie nicht etwa umkehren und ihnen vergeben wird. In 1. Timotheus 2, Vers 4 lesen wir, dass Gott will, dass alle Menschen geholfen werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also wie kriegen wir diese zwei Seiten, diese Spannung hier jetzt wieder zusammen? Für mich, ich denke, es ist so wie ich den Text verstehe, geht es hier um eine temporäre Situation. Es geht um eine Sache, die jetzt hier in dieser Zeit läuft. Es ist nicht ein für Ewigkeit Gericht, sie haben keine Möglichkeit mehr umzukehren. Aber hier in dieser Situation ist es ganz klar, wo Jesus sagt, ey, ihr seid so hartherzig, bleibt in eurer Hartherzigkeit und die glauben, die bereit sind zu folgen, die nehme ich mit. Er sieht die Hartherzigkeit des Volkes, aber lässt sie in ihrer Wahl zur Ablehnung. Und das ist nicht das Spannende. Jesus ist nicht der sagt, hey, weißt du was, du musst jetzt glauben. Du bist jetzt verpflichtet dazu. sondern Jesus ist derjenige, der sagt, hey, du hast die Wahl dazu. Du hast die Wahl, mir nachzufolgen. Du hast die Wahl, daran zu glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass Jesus Gott ist und für deine Schuld am Kreuz gestorben ist. Du hast die Wahl, ob du ihm nachfolgen willst oder nicht. Es ist nicht, dass Jesus sagt, hey, ich bin jetzt gestorben und jetzt musst du mir nachfolgen, jetzt musst du glauben. Sondern er überlässt den Menschen die Wahl. Ob im Garten Eden bei Adam und Eva, der Baum der Erkenntnis, wo der Mensch die Wahl hat. Gott hat nicht gesagt, hey, weißt du was, ich gebe dem Menschen keine andere Möglichkeit, sondern der Mensch hat die Wahl, Gott zu gehorchen oder nicht. Gott geht es nicht darum, Marionetten zu haben, die er schön am Faden auf der Erde rumspringen lassen kann, sondern er will Menschen, die von ganzem Herzen sagen, ich will dir nachfolgen, Jesus. Ich habe dich lieb und ich will das tun, was du sagst. Menschen, die mit ganzem Herzen ihm nachfolgen. Es ist deine Entscheidung, ob du ihm glaubst und nachfolgst oder ob du einfach nur hinhörst und sagst, okay, aber das, nee, ich will das nicht. Deine Entscheidung, ob du es ist deine Entscheidung, ob du ihm glaubst oder nachfolgst. Deutlich wird, dass Jesus jetzt in Gleichnissen redet aufgrund der Hartherzigkeit der Herzen der Leute. Aber was ist nun das Geheimnis, das Jesus hier deutlich machen will? Weil dieses Geheimnis, was Jesus hier deutlich macht, ist das eigentlich, dass, wenn wir das hier nicht verstehen, wie sollen wir die anderen Gleichnisse verstehen? Das hier ist grundlegend, dieses Geheimnis. Und lass uns mal reinschauen in den Text, weil die Jünger fragen ihn und Jesus erklärt ihnen jetzt dieses Gleichnis. Dann fuhr er fort, dieses Gleichnis versteht ihr nicht. Wie soll es denn überhaupt Gleichnisse verstehen? Er macht hier deutlich, wenn ihr das hier nicht versteht, wie wollt ihr den Rest verstehen? Das, was jetzt hier kommt, ist grundlegend für einen Christen. Es ist nicht nur grundlegend für einen Christen, sondern für uns als Gemeinde. Wenn wir als Gemeinde verstehen, was hier jetzt kommt, dann können wir wirklich Gottes Reich bauen. Weil sonst bauen wir daneben. Der Seemann sät das Wort. Dann fängt Jesus an zu erklären, worum geht es. Der Seemann sät nicht einfach nur Körner, sondern er sät das Wort Gottes. Das Wort Gottes, was wir haben. Der Seemann geht los. Hier haben wir Jesus, der unterwegs ist und Gottes Wort weitergibt. Er sät nicht nur irgendwie ein paar Körner. Er sät nicht nur durch Wunder irgendwie was. Sondern das, was er sät, ist Gottes Wort, Gottes lebendiges Wort. Die an dem Weg aber sind die, bei denen das Wort gesät wird und wenn sie es hören, sogleich der Satan kommt und das Wort wegnimmt, das in sie hineingesät worden ist. Dieses erste Bild. Jesus sät das Wort Gottes. Nicht auf dem Ackerfeld, sondern in den Menschen. Der Mensch ist der Gastwirt. Wir beherbergen quasi die Saat. Wir hören sie und dann geht es darum, wie gehen wir damit um. Und das erste Bild, was wir haben, ist von diesen Vögeln, die Saat wegfressen. Wo Jesus sagt, hier in diesem Gleichnis geht es um Satan. Satan, der kommt und das Wort wegnimmt. Und vielleicht erinnerst du dich an eine Situation, um es mal ein bisschen praktisch mal runterzubrechen, wie das beispielhaft sein kann. Eine Situation, wo du jemanden Gottes Wort weitergeben wolltest, wo du versucht hast, wo du gekämpft hast, damit er endlich Gottes Wort, das Evangelium, die gute Nachricht vom Kreuz hört. Und auf einmal tausende Störgeräusche. Auf einmal klingelt das Handy. Dann klopft jemand an der Tür. Dann ist auf einmal dann gibt es Gestreit zu Hause und. So, dass man gar nicht in Ruhe ihm das Evangelium weitergeben kann. Ihr Lieben, die Bibel sagt ganz deutlich in Epheser 6, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Das ist, worum es geht. Wir als Gemeinde kämpfen nicht gegeneinander. Und oft erlebe ich es, dass wir plötzlich, wo Satan so ein bisschen Störfeuer macht, und wir kämpfen auf einmal nur noch da irgendwie gegen andere Menschen. Wir sehen die Menschen vor Augen, aber wir müssen weiterblicken. lass uns dahinter gucken, was da passiert. Ich kämpfe nicht gegen meine Geschwister, sondern ich kämpfe gegen den, der dahinter ist, der manchmal uns aufs Glatteis führt, der auch mich manchmal aufs Glatteis führt und uns zu Fehlern bewegt. Lass uns nicht gegeneinander kämpfen. Wenn du Streit mit jemand, ich hole dir gerade ein bisschen aus, wenn du Streit hast mit jemand aus der Gemeinde, wenn du Streit hast mit einem Christen, dann überleg mal, gegen wen du hier kämpfst. Kämpfst du hier gegen diese Person? Oder ist es hier der Satan, der jemand anderes gebraucht, damit du die ganze Zeit gegen eine falsche Person kämpfst? Lass uns die Augen nicht davor verschließen, was auf der unsichtbaren Seite passiert. Wenn du an Jesus Christus glaubst, dann müssen wir auch genauso glauben, dass es Satan und die bösen Geister gibt. Und dann, dass wir im Kampf stehen. Dass wir nicht einfach ein Christ sein leben können, wo es sagt, hey, das ist alles easy und es geht vorwärts und ey, wenn du Christ bist, dann wird alles total einfach. Nein, ganz und gar nicht. Wenn du Christ bist, dann wird es schwer. Der Satan mag es nicht, wenn Leute Jesus nachfolgen und er tut alles daran, damit wir es nicht tun. Damit wir nicht Jesus verherrlichen. Damit wir nicht seine Ehre bringen. Wenn du das nächste Mal Streit hast mit jemandem in der Gemeinde, bete für die Person. Bete für dich, dass du sehen darfst, was dahinter gerade abgeht. Dass du sehen darfst, dass Satan hier gerade am Werk ist. Ich danke dir, Christine, dass du vorhin dafür gebetet hast, für Missionare und Evangelisten. Weil das ist genauso wichtig, was hier im Text deutlich wird. Das sind die Leute, die an vorderster Front unterwegs sind, die Gottes Wort weitergeben. Und der Satan ständig versucht, sie irgendwie abzubringen davon, zu demotivieren. Die Leute, die das hören, sofort die Saat wieder wegzunehmen und nicht auf Gott auszurichten. Leute, lasst uns für unsere Missionare beten. Lasst uns für Leute beten, die vorne mit Leuten reden, die Jesus nicht kennen. Gemeinde ist nicht ein einsamer Kampf, wo du alleine unterwegs sein sollst, sondern wo wir gemeinsam diesen Kampf kämpfen. Und lasst uns nüchtern sein. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Leute, darum lasst uns unseren Blick als Christen, und das muss jeder von uns, unseren Blick auf Jesus halten. Lass uns nicht irgendwie davon abkommen, irgendwo anders hinzugucken, sondern auf Jesus schauen und ihn um Kraft bitten, um ihn bitten, dass er eingreift. Denn er ist der Stärkste. Und in der Offenbarung lesen wir, dass er gewinnt am Ende. Wir sind auf der Siegerseite und lass uns auf den Sieger setzen, lass uns ihn festhalten. Bei anderen ist es wie mit der Saat, die auf felsigen Boden fällt. Wenn sie das Wort hören, nehmen sie es sofort mit Freuden auf, aber sie sind unbeständig. Menschen pflanzen ohne Wurzeln. Sobald sie wegen dem Wortes in Bedrängnis geraten oder sogar verfolgt werden, wenden sie sich wieder davon ab. Es sind Menschen, da, wo die Saat aufkommt, sie hören es und sie fangen an zu wachsen. Und die Sorgen der Welt kommen und die Bedrängnisse kommen und sagen, oh nein, das kann ich nicht. Das ist zu schwer. Das ist zu groß. Heute ja, morgen ja, mal vielleicht. Oh, jetzt habe ich gerade einen Faden verloren. Okay, ich habe eine andere Übersetzung hier, darum, jetzt weiß ich. Menschen, die mit Freuden aufnehmen. Menschen, die kurze Zeit völlig begeistert sind. Ich weiß nicht, ob ihr solche Leute kennt. Ich weiß, dass ich manchmal dazu neige, für eine Sache total zu brennen. Boah, coole Idee. Und im nächsten Moment, vielleicht morgen doch nicht. Und Jesus warnt hier davor, dass wir genauso mit seinem Wort umgehen. Jesus warnt uns davor, dass wir sagen, ey, voll cool, wir freuen uns total darüber, aber dass wir keine tiefe Wurzeln schlagen. Das sind Christen, die sagen, oder die Gefahr ist dabei, dass wir als Christen sagen, ey, boah, ich weiß, Jesus hat mich lieb und er hat mich gerettet, aber aufhören, tiefer in seinem Wort zu graben. Die Bibel, ja, ey, ich habe eine Bibel zu Hause. Und ey, die steht nicht im Regal, sondern die liegt auf meinem Nachttisch. Und sie liegt da aber schön. Und ja, aber ganz ehrlich, ich weiß aber auch nicht, wann ich das letzte Mal die aufgeschlagen habe. Und die Gefahr ist dabei, dass wir keine tiefe Wurzeln schlagen. Willst du tiefe Wurzeln schlagen, dann musst du, dann kommst du nicht anders dran vorbei, als Gottes Wort zu lesen, sich mit Gottes Wort zu beschäftigen, ihn besser kennenzulernen und tiefe Wurzeln zu schlagen. Ich weiß nicht, ob ihr diesen einen Baum kennt in Südafrika. Dieser eine Baum hat eine Wurzellänge, die reicht 150 Meter tief in die Erde. In der Trockenheit ist es die einzige Pflanze, die da überlebt, weil sie Wurzeln geschlagen hat, 150 Meter tief. Such mal ein Loch zu buddeln, 150 Meter tief. Aber ich will dich ermutigen, herausfordern. Wie tief sind deine Wurzeln? Wie gut kennst du Gottes Wort? Und es geht jetzt nicht einfach nur um theoretisches Wissen, sondern dass dieses Wort Gottes auch diese 30 Zentimeter runtergerutscht sind zum Herz. Wie viel von Gottes Wort hast du in deinem Herzen drinne, dass in Krisenzeiten, in Zeiten der Bedrängnis, du daran festhalten kannst? Bibelverse auswendig lernen. Etwas, was die meisten von uns wahrscheinlich immer gehört haben als kleine Kinder. Hey, lies die Bibel, bete jeden Tag und lerne die Bibelverse auswendig. Das ist eine der wichtigen Disziplinen als Christ, Gottes Wort nicht nur zu hören, sondern in sich zu haben. Meine Oma, Jahrgang 1936, ist eine Frau, die hat Bibelverse auswendig gelernt. Die hat mit uns, hat sie dann versucht, Bibelverse auswendig zu lernen und boah, die hat mit uns gekämpft, aber sie ist dran geblieben. Heute ist sie hochdement. Und als das Ganze anfing mit der Demenz, haben wir gemerkt, das, was tiefe Wurzeln in ihr Leben geschlagen hat, kommt dann wieder hervor. Sie konnte Bibelverse. Das war das Letzte, was sie so nach und nach vergessen hat. Bibelverse, Wort Gottes. Da hat sie wirklich Wurzeln geschlagen. Und ich will dich ermutigen, schlage tiefe Wurzeln. Ermutige einander, ihr Ehepaare. Ermutigt euch gegenseitig, ihr Eltern, ermutigt eure Kinder dazu, Bibelverse auswendig zu lernen. Weil das ist das, was wirklich Halt gibt im Leben. Wenn die Stürme im Leben kommen, dass man sagen kann, ich weiß, dass mein Gott größer ist. Ich weiß, er hat den Sturm gestillt, nachdem er noch am Schlafen war und alle ausgeflippt sind. Er hat den Sturm gestillt. Mein Gott hat Macht. Mein Gott, ich kenne ihn und sein Wort, das hält mich. Lasst uns Menschen sein, nicht Christen sein, nicht die einfach mal sagen, oh cool, ich bin mal da und Bedrängnis, oh nein, ich bin wieder weg, sondern die anfangen, tiefe Wurzeln zu schlagen. Wieder bei anderen ist es wie mit der Saat, die ins Dorngestrüpp fällt. Sie hören das Wort, doch dann gewinnt die Sorgen dieser Welt, die Verlockung des Reichtums und andere Begierden Raum und ersticken das Wort und es bleibt ohne Frucht. Wieder Saat, die aufgeht, aber sie fängt an zu wachsen und geht wieder ein. Menschen, die Gottes Wort hören, die anfangen, sich damit auseinanderzusetzen. Aber dann die ganze große Welt mit ihren Sorgen, mit ihren Verlockungen im Materialismus, das Ganze wieder ersticken und es gibt keine Frucht. Sorgen ums Überleben, Sorgen, wie sollen wir finanziell das morgen schaffen, Sorgen, wie wird das mit meiner Familie. Letztens mit jemandem telefoniert, der gerade unterwegs ist. Und dann, weil manche Sorgen dazukommen und er versucht, dagegen anzukämpfen, sagen, nein, ich will festhalten. Wo Familie auf einmal eine große Rolle spielt, weil die Familie versteht ihn dann plötzlich nicht mehr. Sagen, hey, wovon redest du? Und die einen oder anderen kennen dieses Gefühl, wenn man alleine als derjenige in der Familie ist, der gläubig ist. Die Sorgen, ey, was denken die anderen über mich? Lass uns nicht darauf gucken, was die anderen denken, sondern lass uns gucken, was Christus über mich denkt. Die Sorgen der Welt, der Reichtum, die Verlockung des Reichtums. Oh ja, Reichtum ist gar nicht so schlecht. Weil dann hat man ja finanziell ausgesorgt, man hat alles selber in der Hand, es geht einem gut, ich kann mir das selber so wirtschaften und managen, wo ich Geld ausgeben möchte. Aber dann geht es nicht doch nur um mich. Diese Verlockung des Reichtums ist eine Falle. Reichtum, klar, Geld macht glücklich, wenn wir es ausgeben für Sachen, die wir erfahren. Aber inneren Frieden, innere Ruhe gibt dir das Geld nicht. Es ist so eine schöne ihr kennt diese Goldmünzen, wo drinne Schokolade ist, wo man diese aufmachen kann, ne? Das kennt ihr. Jetzt stellt euch vor, es ist wie eine Goldmünze. Es leuchtet von außen, dieser Reichtum, und ihr denkt, oh, das will ich haben. Und ihr macht auf und diese Schokolade, die da drinne ist, ist jetzt für mich zartbitter. Ich mag überhaupt keinen Zartbitter. Wenn ich reinbeiße, denke ich, ihh. Dann merkt man so, ey, das gibt mir doch nicht alles, was ich brauche. Der Reichtum, der uns dann beschäftigt hält. Wir fangen an, wir müssen ja Geld haben, damit wir überleben und dem Ganzen drum und dran. Und wir vergessen eigentlich, was Gott in seinem Wort sagt. Wo Jesus sagt in Matthäus 6, seht euch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte. Und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Also Vögel, die jetzt nicht zusammenmischen mit dem Gleichnis gerade, das passt nicht, sondern es sind ganz unterschiedliche Stellen. Die Vögel, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keinen Vorräten und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um eure Bekleidung? Ein paar Verse weiter. Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen? Denn um diese Dinge geht es um den Heiden. Menschen, die nicht glauben. Die Menschen, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr alles braucht. Weiß, was ihr alles braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird er euch das Übrige alles dazugeben. Und das ist die spannende Frage, jetzt einfach mal für dich mal selber hin zu überlegen. Wo liegen meine Prioritäten? Kann es sein, dass ich hier aufs Glatteis geführt wurde mit dem Reichtum? Dass das was geglänzt, dass ich doch zu sehr auf von den Augen geguckt habe und mich nur noch darum gucke, hey, dieser Ausbildungsbereich, hey, super, da gibt's hier Geld. Oder diesen Job. Und eine Bibelschule, das muss ich ja selber zahlen und einfach mal als Beispiel. Jesus macht uns hier deutlich, hey, macht euch keine Sorgen um das, was morgen kommt. Macht dir keine Sorgen um, was du morgen essen wirst. Sondern in erster Linie, kümmere dich um Gottes Reich. Sei da, wo Gott dich haben möchte. Ihr wisst, und ihr kriegt das jetzt auch mit, meine Großeltern sind große Vorbilder für mich. Mein Opa, gerade in der Wirtschaftskrise und ein paar Jahre davor, hatte die Bibelschule in Prag gegründet. Finanziell ging es ihm nicht gut. Und man könnte sagen, hey, und er war jemand, ey, der hätte locker genauso Lehrer werden können, war mindestens genauso schlau wie der Heiko, Mathematiklehrer und hatte die Stellenangebote. Und er hat gesagt, nein, ich will in Gottes Reich investieren. Finanziell keine Zusagen, wie es wird. Und eins dieser Sachen, die mich immer ermutigt hat, wo er erzählte, gerade in der Wirtschaftskrise, wo sie dann nichts hatten, und auch nicht wussten, hey, wo kommt das Geld her? Wo sollen wir überhaupt das Essen für morgen, für heute Abend besorgen? Und auf einmal klingelt es an der Tür und vor ihnen auf der Hausmatte liegt ein großer Korb mit Essen. Ich könnte von anderen Leuten erzählen. Georg Müller, der mit den Waisenhäusern in England. Kein Essen, kein Brot, keine Milch. Und er sagt, hey Kids, kommt mal alle zusammen. Wir setzen uns an den Tisch. Und die Köchin sagt, hey, wir haben nichts, Georg. Wovon sollen wir die Kinder ernähren? Und er sagt, Gott wird für uns sorgen. Und er setzt sich hin und betet. Danke, Herr, für das Essen, das du uns noch geben wirst. Und es klingelt an der Tür. Und der Brotbäcker steht vor der Tür und sagt, hey, du, Georg, ich habe die ganze Nacht nicht schlafen können. Ich hatte den Eindruck, ich soll für euch Brot backen. Ich habe viel zu viel Brot. Hier, nehmt es, das ist für euch gespendet. Und auf einmal ist der Tisch gedeckt. Es klingelt an der Tür. Der damalige Zeit, da gibt es noch diesen Milchwagen, wo die Milch transportiert wurde, in Flaschen noch, nicht in großen Dingern, LKWs. Und der Typ sagt, hey, ich habe einen Platten, die ganze Milch muss abgeliefert, muss vom Wagen runter, ich kann sie nicht mehr liefern, kommt, nehmt ihr die doch als Waisenhaus. Und Gott versorgt sie. Georg, der nach Gottes Reich getrachtet hat, nach seiner Gerechtigkeit. Und ich glaube nicht nur ich, sondern auch einige von euch könnten Geschichten erzählen, wo sie gesagt haben, ich vertraue jetzt auf Gott. Ich sorge mich nicht um das Normale, was kommen soll, sondern ich vertraue Gott, dass wenn er mich hierhin führt, dass er mir alles andere dazu gibt. Und Gott tut es. Die Frage ist, willst du das erleben? Oder bist du denn doch lieber derjenige, und das, ich weiß, es fällt schwer, die Kontrolle zu behalten. Zu denken, man hätte die Kontrolle. Aber Gott hat die Kontrolle einzig. Leute, lasst uns als Gemeinde, lasst uns als Christen danach trachten, was Gott will. Nach seinem Reich. Und manchmal kostet das extrem viel. Es kostet Überwindung. Aber das ist genau das, was im Prinzip in den Versen davor ging. Lasst uns auf Gott unsere Augen halten. Lasst uns auf Jesus schauen und ihm nachlaufen. Und dann gespannt sein, wie wirst du uns versorgen? Was wirst du machen? Nicht die Verlockungen von Sorgen, von Reichtum hinterherlaufen, sondern zu wissen, Gott ist der, der mich versorgt. Und zum Schluss, bei anderen schließlich, ist es wie mit der Saat, die auf den guten Boden fällt. Sie hören das Wort, nehmen es auf und bringt Frucht. 30-fach, 60-fach und 100-fach. Menschen, die hören Gottes Wort. Sie nehmen es auf, sie wachsen da drinnen und sie bringen Frucht. Und das nicht ein bisschen. Meine Notizen passen heute Morgen nicht, tut mir leid. Lasst uns dieser gute Boden sein, wo Gott sein Wort reinsät, wo wir auf Gottes Wort hinhören und Wachstum geben und Frucht bringen. Du könntest jetzt als Christ versuchen, weißt du was, ich will guten Boden, ich will Frucht bringen, aber was willst du Frucht bringen, wenn du nicht die Saat in dir hast, wenn du nicht Gottes Wort in dir hast? Wir können nur Frucht bringen. Und das finde ich das Erstaunliche. Es geht hier nicht darum, wir lesen nicht, der gute Boden macht das Ganze, dass gute Frucht am Ende da ist. Sondern der gute Boden ist der Boden, der sagt, hey, ich nehme die Frucht, ich nehme die Saat auf mich. Und ich behalte sie einfach. Ich behalte sie in meinem Herzen. Und es ist das Wort, das Frucht bringt. Es ist nicht das, was du tun musst. Und das ist diese Riesenerleichterung als Christ. Es geht nicht darum, dass du jetzt losgehen muss und die ganze Welt bekehren muss. Nein, es geht darum, dass du da bist, dass du das Wort Gottes für dich aufnimmst, es in deinem Herzen wachsen lässt, tiefe Wurzeln schlägst und dann Frucht bringst. Die Frucht, die aus dem Wort Gottes kommt. Ich hatte die Woche ein Seelsorgegespräch und es ging ungefähr 2 Stunden lang und gefühlt irgendwie die erste Stunde, wir sind nicht vorangekommen. Wo ich gemerkt habe, ey, was passiert hier, was läuft hier? Wo ich dachte, ey, ich will ihm doch helfen. Und ich habe dann gemerkt, ey, Daniel, du redest zu viel von dir heraus. Lass doch mal das Gottes Wort reden. Und ich bin so dankbar. Gott sagte mir dann deutlich, hey, nimm den Psalm 139 und lies den Vers. Lies das mal durch, mit ihm zusammen. Und dann war es 10 Minuten, wo wir Psalm 139 durchgenommen haben. Und er guckte mich danach an, total glücklich, und sagte, ja, das ist das, was ich jetzt, ich glaube, jetzt habe ich es begriffen, jetzt merke ich, da verändert sich was. Leute, lasst uns nicht Gottes Wort unterschätzen. Ja, es mag vielleicht viel sein, es mag vielleicht auch nicht immer einfach. Und manchmal vielleicht zu gewohnt schon, wie dieses Gleichnis vom Seemann, das kennen wir schon. Aber lasst uns nicht vergessen, welche Kraft Gottes dahinter steht. Es ist nicht einfach nur ein Wort, das man weitergibt, sondern es ist Gottes Wort. Es ist ein lebendiges Wort. Menschen sind Jesus nachgefolgt, nicht weil er nur Wunder tat, sondern weil er Worte des ewigen Lebens hatte. Und darum ist die Frage an dich, eigentlich das, was wir schon seit 2,5 Jahren immer wieder fragen. Glaubst du alles, was Jesus sagt? Glaubst du alles, was Gott sagt in seinem Wort? Und tust du das? Also hörst du? Das habe ich. Hier müsste noch eine Folie kommen. Hören wir alles, was Gott sagt? Lassen wir das in unseren Herzen wachsen? Und geben wir das dann auch weiter? Nicht für uns behalten, sondern weitergeben. Gottes Reich wächst durch Gottes Wort. Das ist die Aussage hier in diesem Gleichnis. Es geht nicht darum, Gottes Reich wächst durch gute Taten. Allein, nein, es geht darum, Gottes Reich wächst durch Gottes Wort. Das ist das Geheimnis, was Jesus uns hier sagen will. Und darum ist es so wichtig zu verstehen, für den Rest der ganzen Gleichnisse, von dem ganzen Rest, was kommt, zu verstehen, es geht um Gottes Wort, nicht um das, was der Mensch sagt, sondern allein um Gottes Wort. Das ist das, was Gottes Reich baut. Leute, lasst uns hören, lasst uns das Wort Gottes in unseren Herzen wachsen und lasst uns es weitergeben. Danke, Herr, dass wir wissen dürfen, dass es nicht darum geht, wie gut wir was machen. Dass es nicht um Perfektion geht, dass es nicht darum geht, was wir sagen und wie wir es sagen, sondern es allein darum geht, ob wir dein Wort weitergeben. Du bist derjenige, der es sät, du bist derjenige, der Wachstum gibt und du bist derjenige, der Frucht bringt. Und ich bitte dich, dass wir als Gemeinde danach streben, dass wir guter Boden sind, dass wir danach streben, dein Wort weiterzugeben und dann staunen dürfen über die Frucht, die du bringst. Danke, Herr Jesus, dass du derjenige bist, der alles macht und wir mit dabei sein dürfen, dass wir miterleben dürfen, wie du uns gebrauchst. Und ich bitte dich, dass wir wirklich große Frucht hier in Worms sehen dürfen, wie Menschen zum Glauben kommen. Sehen dürfen, wie du verherrlicht wirst und dass wir dir immer näher, ähnlicher werden. Amen.